Zweiter Teil. Bestie Mensch. Nun ist es an der Zeit, den Finger in die Wunde zu legen. Vieles, was allseits geleugnet wird, was ein Tabu in unserer Gesellschaft darstellt, worüber wir nicht reden können, dürfen, sollen oder zum Schweigen verordnet wurden, was in den allgemeinen Diskussionen über Gewalt verschwiegen wird, dem schauen wir nun direkt in ihre boshafte Fratze hinein. Zu den Irrtümern, die sich bis heute gehalten haben, zählt Charles Darwins Grundannahme, die Evolution habe Konkurrenz, Kampf und Selektion zum zentralen Impetus lebender Systeme gemacht und alles, was die lebende Natur entstehen lasse, müsse in diesem Rahmen gesehen werden. Diese Grundannahme beruht auf der unzulässigen Übertragung eines ökonomischen, auf Konkurrenzkampf und Profitstreben basierenden Denkens auf die belebte Natur. Darwins Modell übersieht die grundlegende Bedeutung des am Anfang aller Biologie stehenden Phänomens der Kooperation. Joachim Bauer. Habgier und Wettbewerb sind nicht das Ergebnis eines unveränderlichen menschlichen Naturells. Habgier und Angst vor Knappheit werden in Wirklichkeit erzeugt und verstärkt. Die direkte Konsequenz ist, dass wir miteinander kämpfen müssen, um zu überleben. Bernhard Littier. Der unsinnige Glaube vom Kampf. Kampfinszenierungen. Um seine gewalttätigen Absichten und Allmachtfantasien in die Tat umzusetzen, kann der Mensch nun, zumindest in der Mehrheit aller Gewalttäter, nicht einfach drauf losschlagen. Deshalb entwickelt er vorab eine Rechtfertigung seiner Absichten und er verbindet diese mit Legitimationsstrategien für sein Gewaltverhalten. Er versucht zunächst, sein Opfer mit Beleidigungen zu locken, um dessen Wehrhaftigkeit zu testen und sein Ziel zu erreichen. Gelingt ihm das, dann nimmt er unmittelbar diese Gegenwehr zum Anlass, sein Opfer in die Position des Täters für das Gesamtszenario zu modellieren. Über rechtfertigende Bagatellisierungen findet eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Während des Ablaufs solcher Strategien verfolgt der Täter aber noch eine weitere, bisher von vielen Therapeuten und Trainern unbemerkte Strategie, die hohe Aufmerksamkeit verdient. Um zerstörerisch aggressive Potenziale auf einen anderen zu übertragen, bedarf es eines Gewaltübertragungsmediums. Dieses Übertragungsmedium ist der Kampf. Es ist vollkommen egal, ob es sich dabei um einen verbalen Schlagabtausch, um einen Streit über das bessere Wissen, um eine Gewalttat gegen die Unversehrtheit oder um einen kriegerischen Akt handelt, ob als Erstschlag inszeniert oder als Präventivangriff getarnt. Es ist ein Kampfszenario, das benötigt wird, um die eigenen Interessen über Gewalt durchzuhauen. Hitlers Buch »Mein Kampf« kann hier als Beispiel dafür dienen, dass dort der Kampf als Inszenierung gewalttätigen oder kriegerischen Verhaltens beabsichtigt und in Szene gesetzt wird. Um die nötigen Mittel zum Erreichen einer inneren Entlastung zu legalisieren, geschieht Folgendes. Der Täter aktiviert über eine hormonelle Zufuhr sein Belohnungssystem, das bei jeder Gewalttat die eigene Kampfhandlung legitimiert und dadurch auch selbst bestätigt. Dies hat zur Folge, dass die Synapsen in den entsprechenden Nervenverbänden immer stärker nach Befeuerung eines solchen Ereignisses aus sind, um noch größere Nervenverbände zu bilden und weitere anzudocken. Optimierung der Gewaltsucht. Im Klartext, es organisiert sich ein zur Wahrnehmung und dem Erkenntnisgewinn bezogener Prozess zur Gewaltüberkampf, Legitimation und Bagatellisierungsstrategien, die einen Regelmechanismus dazu im Gehirn manifestieren und zur Entfaltung bringen. Das Dilemma für Erzieher oder Therapeuten ist, dass es sich bei der Stabilisierung dieses Regelmechanismus um einen kognitiv sehr nachhaltigen Prozess handelt. Der Mensch ist nun fest davon überzeugt, dass Kampfkönnen für sein Selbstbild und seine Identität sehr wichtig sind. Alle Stabilisationsfaktoren dieses Kampfkönnens, die im Laufe des Lebens eines noch jungen Gewalttäters seine Taten zu verfestigen helfen, wirken wie ein großes Optimierungsangebot in seinem Gehirn, das diesen vermeintlichen Erkenntnisgewinn wieder auf sich selbst zurückwirft. Dieser auf sich selbst zurückwirkende Prozess ist das, was mit dem Wort Kampf gemeint ist. Der Kampf bündelt Aggressivität, Gewalt und Konfliktstandfestigkeit zu einem Ziel der Wahrnehmung zusammen. Und damit ist der Kampf der Klebstoff von Aggressivität, Gewalt und Konfliktstandfestigkeit im Täter. Dies macht den Kampf zu einem kognitiven Mittel des Täters und damit ergo zum ausschlaggebenden Bindeglied für Therapie. Nur an dieser Stelle, an der Hinderung zum Kampf, kann der Täter dazu angeleitet werden, sich selbst zu überreden, andere Verhaltensabsichten als Kampf einzusetzen. Bisher ist dies nicht der Fall, weil der Prozess des Kämpfens in der Tätertherapie überhaupt keine Beachtung findet. Der Kampfprozess ist mit dem verbunden, was wir Prägung auf den Erfolg nennen. Daher ist es auch so immens wichtig, niemals auf den Eskalierer einzugehen, wenn er versucht, einen Kampf zu organisieren. Denn geht man auf ihn ein, wird naturgemäß ein Zweikampf folgen, durch den sich der Täter von Zweikampf zu Zweikampf immer intensiver auf Gewalterfolg ausprägt. In der Gewaltprävention sprechen wir bisher jedoch sehr ungenau von einem Konflikt beider gegeneinander. Es ist außerordentlich wichtig, hier zunächst von einem aufgezwungenen Kampf zu sprechen, als von einem Konflikt beider gegeneinander. Denn wir vermischen dadurch wesentliche Merkmale des Täters mit dem Opfer, die die Tat oft zu Ungunsten des Opfers verzerrt. Zunächst einmal sollte gelten, niemand darf Gewalt als Bewältigungsstrategie einsetzen, egal mit welcher Rechtfertigung. Wer den Kampf begonnen hat, ist auch zunächst einmal der Verursacher des Debakels. Wer sich dem Angriffstäter entziehen will, ist Verteidigungsopfer.